Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
Mit Constanze Alvarez herzlich willkommen. Heute geht's um Schule, Chancengleichheit und die Situation von Sinti- und Roma-Kindern in den Klassenzimmern. Nach wie vor werden sie systematisch diskriminiert, das zeigt eine neue Studie. Außerdem rund um eine Bereicherung. Das Projekt Schule für alle unterstützt mehrsprachige Kinder beim Deutschlernen und bereitet gleichzeitig angehende Lehrer und Lehrerinnen auf ihren Beruf vor. Und wir legen Ihnen die Musik der Pianistin Shutin Erdenebata ans Herz, ein Shootingstar der Jazzszene, derzeit auf Tour in Bayern. Doch zunächst schauen wir nach Berlin. Die Koalitionsverhandlungen sind in der heißen Phase angelangt. Allerdings gibt es noch wichtige Streitpunkte. Einer der wichtigsten ist die Migrationspolitik. Angeheizt wurde die Debatte diese Woche durch die Äußerungen von Hans Eckert Sommer. Der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge fordert eine Abkehr vom individuellen Asylrecht und die Einführung von sogenannten humanitären Kontingenten. Das wiederum lehnte Nancy Faeser ab. Das Asylrecht stehe für die SPD nicht zur Disposition, sagte die noch Bundesinnenministerin diese Woche in Berlin, als sie die Bilanz ihrer Migrationspolitik vorstellte. Die Zahlen zeigen, 2024 hat es weniger Asylanträge gegeben und mehr Abschiebungen. Mehr dazu von Björn Dacke.
Und ich darf Ihnen das einmal zeigen, wie das aussieht.
Nancy Faeser holt eine armbreite Papptafel unter dem Tisch hervor und hält sie in die Kameras. Darauf Balken und farbige Pfeile. Was die Bundesinnenministerin hier zeigen will, ihre Migrationspolitik funktioniert. 77% mehr Visa für Arbeit und Ausbildung als zu ihrem Amtsantritt. Aktuell 43% weniger Asylanträge als vor einem Jahr. Und 30% mehr Abschiebungen in diesem Zeitraum.
Wir haben die irreguläre Migration stark zurückgedrängt, trotz der Krisen und Kriege, die wir aktuell erleben.
Nach den Worten der SPD-Politikerin kann Deutschland stolz darauf sein, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine mehr als 1,2 Millionen Menschen hier aufgenommen zu haben. Zusätzlich zu den Asylbewerbern, vor allem aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Faeser zählt weiter auf, mehr Integrationskurse für Neuankömmlinge, schnellere Einbürgerungen, Chancen auf einen regulären Aufenthalt für langjährig Geduldete. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bundesinnenministerin so eine Bilanz zieht. Faeser betont stets, sie habe mehr verändert als ihre Vorgänger, die strengsten Migrationsgesetze seit langem. Die Bilanz heute soll wohl ein Zwischenruf sein in den laufenden Koalitionsverhandlungen. Während CDU und CSU immer wieder eine sogenannte Migrationswende verlangen, warnt die SPD-Ministerin vor leerer Rhetorik.
Es muss immer um Lösungen gehen, die in der Realität auch funktionieren. Die Herausforderungen löst man nicht mit Ankündigungen oder markigen Forderungen, sondern nur mit unermüdlicher und beharrlicher Arbeit.
Die Bundesinnenministerin verweist darauf, dass die Bundespolizei seit Beginn der Grenzkontrollen etwa 50.000 Menschen zurückgewiesen hat. Faeser betont, das passiert im Einklang mit europäischem Recht und in Abstimmung mit den Nachbarländern. Diese Formulierung findet sich auch im Sondierungspapier von Union und SPD wieder, aber wird auf beiden Seiten unterschiedlich interpretiert. Aus der Union heißt es, Abstimmung bedeutet ja nicht Zustimmung. Der CDU-Innenpolitiker Thorsten Frey gibt sich aber optimistisch, eine Lösung zu finden.
Deutschland kann sich natürlich nicht abhängig machen von seinen Nachbarn. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass wir nie eine Politik gemacht haben, die das Interesse unserer Nachbarn nicht angemessen berücksichtigt hätte.
Für Frey ist Deutschland ein Magnet in der Mitte Europas und ziehe Menschen an. Das störe auch viele Nachbarn. In ihrem Sondierungspapier haben Union und SPD schon vereinbart, den Familiennachzug einzuschränken, freiwillige Aufnahmen zu beenden und den Pflichtanwalt vor Abschiebungen abzuschaffen. Ob Faeser das umsetzt und dann noch Bundesinnenministerin sein wird, ist fraglich. In den Koalitionsverhandlungen saß sie in der Arbeitsgruppe Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau.
Die Frage, wer wo in Verhandlungen mitarbeitet, hat in der Regel keinen Einfluss darauf, wie man Politik sieht oder was das dann auch für die Zukunft bedeutet. Ich erinnere nur daran, dass ich beim letzten Mal einfaches Mitglied in der Arbeitsgruppe Migration war.
Migration sei eine permanente Managementaufgabe. Wer die künftig übernimmt, ist offen. Aber Faesers Bilanz der Migrationspolitik ist auch eine Bilanz in eigener Sache.
Das war Björn Dacke aus Berlin. Bildung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft. Dieser Satz wird immer wieder gerne zitiert, wenn es um Integration, Chancengleichheit und Teilhabe geht. Im Schulalltag sieht die Realität häufig so aus, dass vielen Kindern der Weg in eine erfolgreiche Zukunft erschwert wird. Einfach, weil sie woanders herkommen oder einer anderen Kultur angehören. Am stärksten bekommen das Kinder aus Sinti- und Roma-Familien zu spüren. Das ist das Ergebnis eines neuen Berichts der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus. Antiziganismus, das Wort steht für Vorurteile und Taten, die sich gegen Sinti und Roma richten. Dabei geht es um viel mehr als um plumpe Beleidigungen von Sinti- und Roma-Kindern auf dem Schulhof. Mehr dazu von Philipp Artelt.
Ein Grundschüler wird in der Schule von einem Mitschüler regelmäßig als Z... beleidigt und geschlagen. Die Eltern melden die Vorfälle mehrfach der Schulleitung. Diese bleibt völlig untätig. Die einzige Reaktion besteht in der Aussage, das seien halt Kinder. Das Beispiel stammt aus dem neuen Bericht der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus. An dieser Stelle melden deutschlandweit Beratungsstellen Vorfälle, so auch die Antidiskriminierungsstelle in Nürnberg, bei der Michelle Berger arbeitet.
Das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil Sinti und Roma doch oft versuchen, Vorfälle auszusitzen und in der Hoffnung, dass das eine positive Wende mit sich bringt.
Dabei sind Beschimpfungen am Schulhof für Michelle Berger noch das geringste Problem. Sie weist auf den institutionellen Rassismus hin, mit dem Sinti und Roma konfrontiert werden. Eine Diskriminierung, die ganz tief im Schulsystem verankert zu sein scheint. Wenn zum Beispiel Kinder aus Sinti- oder Roma-Familien immer wieder grundlos in Förderschulen geschickt werden, vielleicht sogar ohne böse Absicht.
Gerade das ist oft das Gefährliche daran, weil man vermeintlich es gut meinend so an die Familie bringt und soll ja eigentlich unterstützend sein. Und ich konnte schon des Öfteren auch selbst sehen und erleben, wie Kinder zurückgestellt wurden, zumindest um ein Jahr. Also dass hier auch diese Rückstellungsanträge seitens der Lehrkräfte empfohlen wurden, die aus nicht nur meiner Perspektive, sondern auch aus der Sicht von Fachleuten nicht notwendig waren.
Dass das keine Hirngespinste der Betroffenen sind, zeigt eine Studie aus dem Ruhrgebiet. Dort hat der Professor für interkulturelle Psychologie, Philipp Jugert, eine Untersuchung mit Lehramtsstudierenden gemacht. Jugert und sein Team legten den angehenden Pädagoginnen und Pädagogen Profile von Schulkindern vor.
Und diese Profile enthielten immer auch noch einen Hinweis zu der ethnischen Zugehörigkeit des Schülers. Also entweder jemand, der weißdeutsch war, jemand, der einen türkeistämmigen Ursprung hatte oder jemand, der einen Romja-Ursprung hatte. Und dann haben wir geschaut und von der Leistung waren die aber identisch.
Die Lehramtsstudierenden sollten Empfehlungen abgeben. Soll das Kind aufs Gymnasium? Auf die Realschule, auf die Hauptschule, wohlgemerkt bei gleichen schulischen Leistungen.
Das war schon bekannt aus früherer Forschung, dass türkeistämmigen Schülern da weniger zugetraut wird, aber diesen Romja-Schülern wurde eben noch weniger zugetraut. Das heißt, die wurden eher noch weniger für das Gymnasium empfohlen und eher noch mehr für die Hauptschule.
Die Kultusministerien bemühen sich, mit Empfehlungen, Fortbildungen und Toleranzbeauftragten dagegen anzugehen. Bildungsforscher Philipp Jugert will aber schon beim Studium ansetzen. Die Lehramtsstudierenden sollten sich der eigenen kulturellen Brille bewusst werden und dadurch die Kultur des Gegenübers besser wahrnehmen.
Da geht es stärker darum, dass man die kulturellen Merkmale und Perspektiven der Schülerinnen und Schüler nutzt, um sie zu unterrichten. Es gibt durchaus Lehrkräfte, die das tun. Aber das findet dann häufig sehr eingeschränkt statt. Dann wird da mal so ein multikulturelles Frühstück gemacht oder dann werden vielleicht auch mal ein paar nicht-christliche Feiertage beachtet, beispielsweise jetzt Ramadan oder Zuckerfest. Und die Romja-Gruppe, würde ich meinen, dass die da so ein bisschen hinterunterfällt.
Immerhin, das Bewusstsein für Antiziganismus in der Bevölkerung scheint zu steigen. Darauf deutet der Bericht der Meldestelle ebenfalls hin. So haben sich im vergangenen Jahr mehr Menschen mit den Opfern von Antiziganismus solidarisiert oder bei Vorfällen sogar eingegriffen.
Das Bewusstsein steigt, aber es bleibt noch viel zu tun gegen Antiziganismus. Daran erinnert auch der Internationale Tag der Roma am 8. April. Wir bleiben beim Thema Bildung. Jeder weiß das aus eigener Erfahrung, ob im Urlaub, in der Arbeit oder bei einem Familientreffen. Sprachbarrieren kosten Nerven und führen dazu, dass man nur bedingt teilhaben kann an dem, was gerade passiert. Genauso geht es vielen Schülern und Schülerinnen mit Migrations- und Fluchtgeschichte in der Schule. Ohne besondere Förderung in Deutsch ist es für sie schwierig, beim Unterricht mitzuhalten. Und die Lehrkräfte stoßen schnell an ihre Grenzen, wenn sie versuchen, die Defizite nebenbei aufzufangen. Hier setzt das Projekt Schule für alle an. Es bringt Lehramtsstudierende, die gerne praktische Erfahrungen sammeln wollen, mit Schülern zusammen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Beide Seiten profitieren. Hanna Nussbaumer war bei Schule für alle dabei.
Ich verstehe ein paar Wörter nicht.
Jetzt machen wir das doch langsam sozusagen gemeinsam. Magst du vielleicht anfangen?
Vor 4 Jahren wurden im Hanau 10 Menschen ermordet. Bei heutigen Gedanken an die Opfer rief Innenministern.
Deutschunterricht in der 8. Klasse. Lisa Schuh sitzt zusammen mit Hava und Mariam in der Bibliothek neben dem Klassenzimmer. Hier kann sie in Ruhe mit den beiden Schülerinnen arbeiten. Lisa Schuh ist Lehramtsstudentin an der LMU in München. Durch ihren Job kann sie aber schon während des Studiums erste Erfahrungen sammeln. Lisa Schuh ist nämlich Teil des Projekts Schule für alle. Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, bekommen über Schule für alle gezielte Sprachförderung und Unterstützung im Unterricht. Hava und Mariam leben seit knapp 2 Jahren in Deutschland.
Neue Schrift zu lernen ist sehr ein bisschen schwer. Ja, finde ich auch. In Afghanistan haben wir die Hefte so gedreht, zum Beispiel, wenn wir B schreiben oder M schreiben. Und manche, zum Beispiel in der von Afghanistan in Deutschland gekommen, die haben in Afghanistan gelernt und wir hatten sowas nicht gehabt.
Lisa Schuh begleitet die beiden Schülerinnen erst seit 3 Monaten im Unterricht. Aber auch nach dieser kurzen Zeit zeigt sich schon, dass die gezielte Förderung hilft.
Es sind immer wieder kleine Erfolge, weil man halt einfach merkt, ja schon so das Verstehen der Aufgabenstellung einfach der Schlüssel ist, die Aufgabe zu lösen. Und oftmals haben die dann so kreative Ideen, wenn die dann erstmal verstanden haben, um was es überhaupt geht. Und davor wussten die halt gar nicht, was sie überhaupt hinschreiben könnten. Also da liegen halt wirklich Welten dazwischen. Einfach in dem, was rauskommen kann und in dem, was nicht rauskommen kann, wenn halt einfach das Verständnis, wenn einfach die Sprache sozusagen die Barriere ist.
Das Förderprogramm gibt es schon seit 2009. Anlässlich der ersten PISA-Studie aus dem Jahr 2001 hat die Stiftung Mercator Fördergelder erlassen. Angela Guardatiello war damals an der Umsetzung in München beteiligt.
Die haben einmalig 120.000 Euro zur Verfügung gestellt, damit Lehramtsstudierende in die Schulen hineingehen und dort eben Kinder und Jugendliche, die zu Hause in erster Linie nicht Deutsch sprechen, bildungssprachlich gefördert werden. Und gleichzeitig sollte eben entweder die Kommune oder das Bundesland irgendwie einsteigen, um sozusagen operativ auch das Ganze mitzufinanzieren, Personal etc.
Zu Beginn waren die Fördermaßnahmen nur für die Sekundarstufe, also Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien vorgesehen. Mittlerweile arbeitet Schule für alle mit 28 Partnerschulen aus München zusammen, darunter auch Grund- und Berufsschulen. Projektleiterin Angela Guardatiello hat das Programm von Anfang an mit aufgezogen. Für sie persönlich ist Schule für alle mehr als nur ein Beruf.
Das hat natürlich schon ein Stück weit mit meiner Lebensgeschichte zu tun, das muss man schon sagen. Also ich bin mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen, wirklich mit 0 Wörtern Deutsch, muss man sagen. Und ich hatte damals das große, große Glück, dass einfach eine Klosterschwester meine Familie kannte. Und diese Klosterschwester hat sich das quasi so zur privaten Aufgabe gemacht, mir Deutsch beizubringen. Diese Erfahrung hat mich sehr geprägt. Und ich wollte einfach was zurückgeben davon.
Jemand nimmt sich die Zeit, einem die Sprache beizubringen. Das ist auch etwas, was Hava und Mariam an ihrer Zusammenarbeit mit Lisa Schuh schätzen. Mit ihr können die beiden Texte oder Aufgabenstellungen so oft durchgehen, bis sie alles genau verstanden haben. Im regulären Unterricht bleibt der Klassenlehrerin oftmals dafür nicht die Zeit.
Sie erklärt einmal, ob du verstehst oder nicht. Da ist 20, 22 Schüler, wie kann sie jede Schüler nochmal extra erklären? Deswegen finde ich gut, mit Frau Schön nochmal hier zu
erklären, so besser einfache Sachen, Wörter, das wir nicht verstehen.
Wenn man hier so mit dabei sitzt und Lisa Schuh bei ihrem Job beobachtet, merkt man, dass hier eine richtige Win-Win-Situation entsteht. Hava und Mariam bekommen persönliche Förderung Und Lisa Schuh kann sich neben der Uni schon mal als Lehrerin versuchen.
Ich sammle so viel Erfahrung mit so vielen verschiedenen Kindern. Und in einem Praktikum, da bekommt man nicht so einen tiefen Einblick, weil man halt vor allem hinten sitzt und nicht wirklich mit anpacken kann. So kann ich so viel für mich einfach persönlich mitnehmen. Auch was habe ich für eine eigene Persönlichkeit, für eine eigene Lehrerpersönlichkeit und wie kann ich dann auch die am besten umsetzen.
In diesem Schuljahr sind knapp 60 Studierende an Münchner Schulen im Einsatz. Diese betreuen aktuell ca. 400 Schülerinnen und Schüler. Angela Guardatiello und ihre Kolleginnen haben sich dafür eingesetzt, dass das Programm seit 2009 immer weiter gefördert werden konnte. Jedes Jahr rekrutiert Angela Guardatiello ab März in der Zusammenarbeit mit der LMU neue Studierende für das kommende Schuljahr.
Die Situation hatten wir eigentlich immer, dass der Bedarf an den Schulen weitaus größer war als das, was wir immer so bedienen können und abdecken können mit dem, was wir an Ressourcen einbringen können. Das ist tatsächlich so, ja, dass man immer so ein bisschen mit diesem Wermutstropfen, sage ich mal, ein bisschen leben muss, tatsächlich, ja.
Neben ihrem Einsatz an den Schulen besuchen die Studierenden ein Begleitseminar in der Universität. Hier lernen sie Theorien und Methoden kennen, um Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Eingesetzt werden Lisa Schuh und die anderen Studierenden nämlich nicht nur im Deutschunterricht. Gerade in Fächern wie Mathe, Biologie oder Physik hilft den Schülerinnen und Schülern die Unterstützung, um in der Klasse gut mitarbeiten zu können.
Auch wenn die Kinder super in Mathe sind, aber den Text wegen der Sprache sozusagen nicht verstehen, das ist dann halt echt immer sehr schade, finde ich, weil an sich halt dann einfach so viel Potenzial einfach verloren geht auch.
Nicht nur Lisa Schuh merkt die schnellen Fortschritte ihrer Schülerinnen. Auch die Lehrkräfte selbst melden sich bei Angela Guardatiello, um ihre Erfahrungen mit dem Programm zu teilen.
Ein Feedback, was immer wieder kommt, dass die Schülerinnen und Schüler viel besser mitmachen im Unterricht, mehr verstehen, mehr Teilhabe haben, einfach die Partizipation der Schülerinnen und Schüler einfach viel, viel größer ist.
Das Projekt Schule für alle, Hanna Nussbaumer hat es vorgestellt. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Auch hier geht es im weitesten Sinne ums Lernen, durch die Begegnung mit völlig anderen Ländern und Kulturen. Im Film »Vom Bleiben und Gehen« treffen Jugendliche aus Rosenheim auf Geflüchtete in Tunesien. Ihre gemeinsame Sprache ist die Musik und der Tanz.
Ich träumte davon, wir könnten gemeinsam ein neues Miteinander erschaffen. Ein Niemandsland. Ein Land, in dem Humanismus und nicht Materialismus an erster Stelle steht. Ich träumte viele Fragen. Wem gehört die Welt jenseits aller Grenzen?
Eine Szene aus der Doku »Vom Bleiben und Gehen«, eine Begegnung zweier Welten. Der Film erzählt von der Klassenfahrt, die Schülerinnen und Schüler der Freien Waldorfschule Rosenheim 2022 nach Tunesien unternahmen. Dort trafen sie auf Geflüchtete, um mit ihnen ein gemeinsames Tanzprojekt zu erarbeiten.
Wir leben in so einem Luxus, ist mir da wieder klar geworden. Und für uns ist es halt Normalität. Und das, wenn das halt zu deinem Alltag gehört, dann vergisst man halt, das wertzuschätzen, finde ich, manchmal, was man eigentlich alles hat.
Mit dabei auf der afrikanischen Seite des Mittelmeeres ist Josef Eder, Tänzer und Choreograf aus München, der bei dem englischen Pädagogen Royston Maldoom die Arbeit mit Jugendlichen aus Brennpunktmilieus gelernt hat.
Wenn du jetzt da runterkommst mit Rosenheimer Jugendlichen, dann gibt es diese zwei Lebenswirklichkeiten. Die sind einfach erstmal vorhanden. Und das habe ich eben auch als einen Auftrag gesehen, erstmal diese beiden Lebenswirklichkeiten so sich annähern zu lassen, dass es wie keinen Unterschied mehr gibt. Also dass es wie gefühlte Momente gibt, was Tanz ja kann, dass man vergisst, wo man herkommt, wer man ist, was du glaubst, was du denkst. Dass es wirklich in Vergessenheit gerät für einen Moment. Und das kann Tanz.
Zurück in Rosenheim erarbeiteten die Schüler ein Theaterprojekt, in dem sie ihre Erfahrungen mit den Gleichaltrigen, die nicht einfach die Seite des Meeres wechseln können, reflektiert haben.
Ja, ich meine, das sind Jugendliche, die sind so alt wie die Rosenheimer Jugendlichen. Die haben genauso Träume, Ziele, Wünsche, Sehnsüchte ins Leben. Die bersten über vor Energie und können aber nicht. Und das ist das Tragische. Und ich meine, das Schlimmste im Leben sind ja oft Träume, die nicht gelebt werden können.
Vom Bleiben und Gehen. Die eindrucksvolle Doku von Regisseur Manuel Linke ist zu sehen in Prien in Mikes Kino am 9. und 10. April, jeweils ab 18 Uhr. Was bleibt 80 Jahre nach der Befreiung der Konzentrationslager des Zweiten Weltkriegs? Fragen wie dieser geht die Jahresausstellung Die dritte Generation, der Holocaust im familiären Gedächtnis nach, die gerade im Jüdischen Museum München aufgebaut wird. Erzählt wird an künstlerischen Arbeiten vom Erinnern, Vergessen und den Lücken im Gedächtnis von Familiengeschichten. Da ist zum Beispiel die Gitarre, die ein Insasse im Konzentrationslager Theresienstadt gebaut hat. Eine Mitinsassin, erklärt die Ausstellungskuratorin Ulrike Heikaus, hatte das Instrument nach München mitgenommen. Nun erzählt es etwas über seinen Erbauer, einen jüdischen Architekten.
Er selber wurde nach Auschwitz deportiert mit seiner Frau und ist dort ermordet worden. Die Gitarre ist das Einzige, was eigentlich jetzt noch da ist von ihm. Es ist eine sehr ungewöhnliche Perspektive, dass Dinge sozusagen so fragmenthaft da liegen.
Andere Objekte sind Silbergeschirr, ein alter Türstock, Fotos, ein Gebetsumhang. Heterogen, so wie die Geschichten der Ermordeten, der Überlebenden und ihrer Nachkommen. Auch das Nachdenken der einen Generation über die andere wird in der Ausstellung thematisiert. Zu sehen ist die Ausstellung Die dritte Generation, der Holocaust im familiären Gedächtnis ab kommendem Mittwoch, den 9. April im Jüdischen Museum München. Ist das nicht Musik von Astor Piazzolla? Nein, diese Klänge kommen von Shutin Erdenebata. Als junges pianistisches Talent verließ die mongolische Musikerin ihre Heimatstadt Ulaanbaatar, um in München Jazz und Jazzkomposition zu studieren. Heute erregt die 27-Jährige Aufsehen in Besetzungen, die vom Duo bis zur Big Band reichen. Und dies ist der Sound ihres Quartetts, mit dem Erdenebatar in Bayern auf Tour ist. Auftakt war in Seefeld, Tirol.
Jedes Mal, wenn ich an die Mongolei denke, denke ich an diese unendliche Freiheit und auch diese Wüste und Sand. Und das für mich das Gefühl, das ist, weil ich da meine Ursprünge habe und dass das meine Herkunft ist, dann habe ich es immer wieder in meinen Augen, wenn ich an die Mongolei denke.
Sagt Shutin Erdenebatar. Was ihre Musik unwiderstehlich macht, ist die Kombination von mongolischer Seele und europäischer Raffinesse. Beides verbindet die Musikerin zu ihrem unverwechselbaren Personalstil. Nächste Station ihrer Bayern-Tour ist der Münchner Jazzclub Unterfahrt am 10. April. Beginn des Konzerts ab 20.30 Uhr. Nähere Infos unterfahrt.de.
Das waren die Kulturtipps der Woche von Ulrich Möller-Arnsberg und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Constanze Alvarez.